mal wieder zwischen den großen Dingen. Leichtathletik gerade vorbei, Triathlon steht vor der Tür, die Herbstmarathons lauern schon und wir mit Bestzeit-Podcast mittendrin. So, und in diesem Fall sage ich gleich zu zwei Männern, die sich richtig mit Laufen auskennen. Ich bin ja nur ein bloody Beobachter von außen. Hello, auf jeden Fall erstmal Philipp, ne? Schön, dass du da bist. Und Wolfgang Heinich ist bei uns. Wolfgang, schön, dass du bei uns in Bestzeit bist heute.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, Ralf, ich würde mal sagen, heute gutes Timing auf jeden Fall ausgenutzt. Es reiht sich Woche um Woche, wo das nicht einfacher wird, dass wir hier gemeinsam eine Folge aufnehmen können. Aber Ralf, du bist frisch aus dem Flieger quasi direkt ans Mikrofon gejoggt, weil du bist gerade in Nizza anlässlich der WM, Triathlon-WM der Männer. Wie schaut's aus, Ralf? Kurze Hose hoffentlich eingepackt.
Also ich habe jetzt mal ganz optimistisch, so wie eigentlich in Budapest auch schon, noch nicht meine Jacke dabei. Ja, noch nicht meine Regenjacke dabei. Das war in Budapest direkt falsch, ja, weil da hat es ja die ersten drei Tage so gewittert. Ja, und da habe ich ja schon gedacht, falsch gepackt. Nee, aber alles okay. Es ist hier, sagen wir mal, sommerlich. Ich möchte jetzt hier nicht laufen. Also ich möchte hier gar nichts laufen und schon gar nicht Marathon laufen am Nachmittag. Ich glaube, das wird Sonntag ein richtiges Brett hier für die Leute, weil die Radstrecke ist halt wirklich ein Hammer. Ja, Berge rauf, Berge runter, Berge rauf, Berge runter. Die Profis rechnen damit, dass sie etwa eine 40 Minuten bis dreiviertel Stunde langsamer sind als normalerweise. Da kannst du dir vorstellen, wie die ganzen Altersklassenathleten hier unten ankommen und dann in der prallen Mittagshitze Marathon laufen. Hut ab, ja, Hut ab. Das muss man schon sagen. Es kommt immer so ein leichter Wind, ja, vom Meer, aber das ist es auch schon.
Ja, also ich habe schon natürlich deinen Ausführungen in Budapest gelauscht, beziehungsweise mir das natürlich auch ab und an ja logischerweise bei der Konkurrenz angeguckt, was da so passiert ist. Da haben einem auf jeden Fall die Ausdauersportlerinnen und Sportler schon ein bisschen auch leid tun können. Und da gibt es jetzt natürlich vielleicht eine kleine Erfrischung zu Beginn im Wasser und dann wird es halt richtig, richtig warm. Wobei du vorhin schon gesagt hast, als wir die Mikros noch nicht anhatten, Erfrischung ist relativ, weil es ist auf jeden Fall so warm, dass man natürlich ohne Neoprenanzug ins Wasser muss. Insofern, ja, ist das glaube ich, auf jeden Fall was Extremes, was am Wochenende da auf die ganzen Athletinnen und Athleten warten wird. Wo wird das übertragen, Ralf? Das müssen wir am Anfang jetzt auch mal direkt noch reingeben, damit die Leute natürlich wissen, wo sie einschalten sollen.
Ja, wir fangen morgens um 6:30 an im HR-Fernsehen und dann irgendwann mittags gehen wir im Ersten auf Sendung. Mittags? Ja, also ich weiß gar nicht ganz genau, es ist so ein bisschen floaten, weil wir haben noch ein paar andere Sportarten, die wir am Sonntag mitverarbeiten. Aber im HR-Fernsehen, sportschau.de, seid ihr immer richtig. Ja, und wir sagen dann Bescheid, wenn es im Ersten weitergeht. Ja, ist aber ja kein Unterschied. Ist überall Farbfernsehen und live.
Ja, ja. Du hast es zu Beginn schon, glaube ich, ganz gut gefasst. Wir sind in einer interessanten Phase, die uns ja auch in den letzten beiden Wochen schwerpunktmäßig thematisch beschäftigt hat. Wir haben sehr viel über die WM in Budapest gesprochen. Wir haben natürlich sehr viel über das deutsche Abschneiden dort gesprochen. Paris ist schon so in Blickweite, gerade für die Straßenläufer und Straßenläufer ist natürlich jetzt die wichtigste Phase, die jetzt wahrscheinlich anstehen wird, denn mit dem verkürzten Quali-Zeitraum, der ja meines Wissens nach schon im Januar, ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, aber auf jeden Fall im Januar nächsten Jahres wohl schon zugemacht wird, zumindest für die Straßenläufer und Straßenläuferinnen, ist das natürlich jetzt ein heißer Herbst, der im wahrsten Sinne des Wortes bevorsteht. Das Training ist so in der finalen Phase, bald ist schon Tapering, wenn man Richtung Berlin zumindest mal denkt, was ja fast schon ein bisschen Trials-Charakter hat. Und insofern holen wir doch Wolfgang hier auch gern zu uns ins Gespräch. Wolfgang Heinich, natürlich langjähriger Laufexperte, mindestens mal Bundestrainer gewesen, Trainer von erfolgreichen Athletinnen und Athleten, der Staff aber gerne selber auch gleich noch natürlich erwähnen. Und das ist natürlich auf jeden Fall jemand, mit dem es sicherlich sehr spannend werden wird, darüber zu sprechen, wie denn der aktuelle Ist-Zustand ist. Muss man nämlich, glaube ich, auch innerhalb der Leichtathletik vielleicht ein bisschen differenzieren zwischen den verschiedenen Disziplinblöcken und wie das jetzt alles in Paris so so aus so läuferischer Sicht vielleicht auch aussehen wird. Wolfgang, schön, dass du heute bei uns bist. Wie geht's dir? Wo treffen wir dich gerade an? Wir haben schon fast befürchtet, dass du schon irgendwo wieder auf einem Sportplatz bist und Tempoläufe mitstoppen wirst aktuell um die Uhrzeit.
Nein, im Augenblick bin ich zu Hause und werde aber dann nach Funkstadt fahren. Da ist heute Abend ein Laufmeeting, wo auch eine ganze Reihe internationale Athleten gerade nochmal über 1500 Meter oder die Meile laufen wollen. Und also wie gesagt, auch internationale Beteiligung. Und wir wollen dort im Prinzip uns mit einigen Trainern treffen und auch schon mal ein paar Überlegungen und Strategien fürs nächste Jahr vielleicht besprechen. Wobei, ich sag mal, die Strategien, du hast ja angekündigt, schon ziemlich sicher sind. Es ist eine ganz einfache Lösung, da sich keiner im Vorfeld mit einer WM-Platzierung und Olympianorm im Marathon qualifiziert hat, wird es ganz einfach danach gehen. Wer hat bis Ende Januar, also 30. Januar oder 31. Januar ist Stichtag. Also die Wettkämpfe jetzt gerade Berlin, Frankfurt, Valencia, Osaka Ende Januar. Und dann werden die drei schnellsten Männer und Frauen, so ist die Festlegung beim Verband, werden dann für Paris nominiert. So, und da ist dann auch Schluss mit Qualifikationsmöglichkeiten. Also früher Wettkämpfe haben dann keine Bedeutung mehr.
Ja, das ist ja eine Situation, die bei der Qualität der Männer und Frauen in Deutschland im Marathonbereich im Moment ja wirklich, sagen wir mal, eine bestimmte pikante Note hat. Ja, wir haben schon gehört auf jeden Fall, dass eine Menge in Richtung Berlin gehen wird. Ich glaube, Philipp, hilf mir, du bist ja über deinen Club da noch ein bisschen näher dran. 6 deutsche Frauen.
Boah, da darfst du mich noch nicht festnageln.
Mindestens 3 deutsche Männer?
Ja, da darfst du nicht genau festnageln. Ich habe gerade keinen Überblick über die ganz aktuelle Liste. Die erwarte ich aber Ende der Woche mit einem neuen Update. Aber ja, es sind schon eine Menge. Also mir fallen aus dem Stegreif auf jeden Fall mal natürlich die beiden Schönebonn-Twins ein. Domenica Meyer wird, glaube ich, in Berlin starten. Miriam Dattke wird in Berlin starten. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen in mich gehen.
Christina Händel,
nicht zu vergessen, genau. Also wir sind da wahrscheinlich mit um die 6 Frauen, glaube ich, schon ganz gut dabei. Und bei den Männern sieht's auf jeden Fall auch sehr gut aus. Ich weiß, dass Simon Boch dort starten wird, Hendrik Pfeiffer wird dort starten, Amenal Petros wird dort starten und noch einige mehr. Also das ist schon jetzt ein bisschen, auch aufgrund der, Wolfgang hat es ja gesagt, aufgrund des sehr komprimierten oder was heißt sehr komprimiert, aber im Vergleich zu vorangegangenen Qualifikationszeiträumen ist es schon sehr viel kürzer und dadurch ist natürlich die Auswahl relativ eingeschränkt. Wir haben jetzt 4-5 Termine, die wahrscheinlich für die deutschen Athletinnen und Athleten relevant sein werden. Ne? Die deutschen Marathons im Herbst sind natürlich gut. Valencia, ich weiß nicht, irgendjemand hat gemeint, Houston ist eventuell noch ein Thema im Januar. Muss ich gestehen, kenne ich den Marathon nicht. Ich weiß, die Halbmarathonstrecke ist gerade schnell, aber...
Um das nochmal zu konkretisieren, es haben natürlich auch schon einige Athletinnen und Athleten die Olympianorm im Frühjahr gelaufen, die zählt. Ja, ja. Die haben jetzt was hingelegt und jetzt haben natürlich die anderen Athleten, die noch nichts haben, die Orientierung, was muss ich denn bringen, um sag mal dort Nummer 1, 2 oder 3 in Deutschland zu sein. Und dann nach Berlin hat sich das schon wieder etwas konkretisiert, aber dann gibt es immer noch eine Reihe Athleten, die sagen, okay, jetzt weiß ich, ich muss halt so schneller laufen wie X oder Y, um sag mal dort reinzukommen. Deshalb ist natürlich Berlin ist der erste, aber ich denke mal, dort hat sich bis dahin noch nicht viel entschieden. Es sei denn, es werden außergewöhnliche gute Leistungen absolviert, aber du weißt selber, wir haben jetzt schon mit der Fabienne
Königstein
und Mellert, die haben alle schon Zeiten stehen, die stehen erstmal und jetzt haben die anderen die Möglichkeit, da vorbeizulaufen oder diese Zeiten zu unterbieten. Aber auch diese Athleten, die das schon haben, haben ja dann auch nochmal die Möglichkeit zu kontern. Also es wird ein sehr, sehr interessanter Herbst und alle 2-3 Wochen muss man dann gucken, welcher Marathon liegt an, wer die Deutschen am Start, weil wer will wen. Ja, es ist halt so, dass dann am Ende kann es manchmal Sekundensachen sein, wo man sagt, okay, der ist 3 Sekunden schneller gewesen und ist Nummer 3 in Deutschland, der startet dann.
Aber lass uns also, doch mal...
Geht weder über keine Ranking und nichts anderes hat eine Bedeutung, nur die reine Zeit. Ja. Das ist erstmalig und ich finde es auch irgendwo fair, als wenn jemand mit 2 oder 3 mittelklassigen Leistungen, aber im Grunde für Rangingpunkte dann jemanden rausboxt, der eine deutlich schnellere Zeit hat.
Ja. Lass uns noch mal über die Wertigkeit von einem olympischen Marathon überhaupt sprechen, weil in der Marathonszene wird ja doch häufig auch abgewogen zwischen, mache ich vielleicht doch den lukrativen Herbstmarathon, den lukrativen Frühjahrsmarathon und mache vielleicht nicht den Marathon beim Großereignis, haben sich ja auch in dieser Saison relativ viele gegen Budapest entschieden. Klar, da war ja auch im Prinzip klar, dass es da heiß werden würde. Jetzt war völlig unabhängig von aktuellen Hitzeperioden, sondern das war ja logisch, dass da sommerliche Temperaturen sein würden. Und wir haben es ja schon bei verschiedenen olympischen Marathonwettbewerben gesehen, dass dann die Besten dann doch ausweichen und woanders hingehen. Wie ist denn für dich, Wolfgang, die Wertigkeit eines olympischen Marathons und speziell jetzt nochmal im nächsten Jahr in Paris?
Naja, einmal Olympische Spiele ist ganz was Besonderes. Das kann man nicht vergleichen mit einer Weltmeisterschaft. Also jeder Athlet, der im Leistungssport arbeitet, hat das Ziel, bei Olympia teilzunehmen. Wie weit das dann erfolgreich sein kann, ist ein anderes Blatt. Das wissen wir auch im Marathonbereich. Aber ich glaube, keiner dieser Athletinnen und Athleten würde von vornherein sagen, na, ich ziehe dann Berlin vor, da kann ich was verdienen. Alle haben das Ziel, ich möchte bei Olympia dabei sein. Und wer schon mal bei Olympia dabei war, und ich habe das schon sehr oft erleben dürfen, bei Olympia dabei zu sein, das ist was Außergewöhnliches. Und das steht dann auch irgendwann mal am Ende der Karriere im privaten Trainingsbuch. Ich war bei Olympischen Spielen dabei, habe Platz 21, 35, 46 gemacht, aber ich war dabei und es war ein Wahnsinnserlebnis. Und das kann man mit einer WM nicht vergleichen. Wir werden in Paris sicherlich ähnliche Bedingungen haben wie in Budapest. Ja. Dort wird auch Hommer sein, Ende Juli, Anfang August. Also die reine sportliche Leistung mit der Zeit ist Nebensache dann. Man muss dabei sein und dafür gibt es sehr harte Qualifikationsnormen, die stehen ja fest und jetzt sind alle dabei, das Bestmöglichste zu geben, um einen dieser drei Plätze zu ergattern.
Wenn wir nochmal zurückgehen auf München im letzten Jahr, weil da war ja auch lange eine Diskussion, ne? Marathon WM laufen oder nicht, EM laufen. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Richard ist Europameister geworden. Männer und Frauen im Team haben da eine riesen Performance gehabt, hatten sehr, sehr große Zusprüche in den Medien, natürlich auch unmittelbar an der Strecke und so weiter. Hat das die Marathonszene auch nochmal anders bewegt als vielleicht andere Meisterschaftsmarathons vorher?
Ja, man hat gesehen, gerade wenn es um Mannschaftsleistungen geht, die ja bei einer EM ausgetragen werden können, sind natürlich alle bestrebt gewesen, in diese Mannschaft zu kommen, weil dann auch mal die entsprechende Würdigung vom heimischen Publikum, die Würdigung bei einer Siegerehrung oder Mannschaftssiegerehrung dort dabei zu sein, das ist schon auch ein sehr schönes Gefühl. Ich denke mal, aber der Kaderkreis, der für Olympia im Prinzip in Frage kommt, die Namen sind schon über Jahre bekannt. Wir haben den einen oder anderen neuen Staatsbürger bekommen aus Eritrea, die natürlich auch um diese Qualifikation kämpfen. Das Niveau bei Männern wird sehr, sehr hoch sein, was wir die letzten Jahre in dieser Qualität noch nicht hatten. Und bei den Frauen, wie gesagt, Philipp hat es vorhin schon gesagt, das sind 5, 6 Frauen, vielleicht sogar noch eine andere mehr. Vielleicht stelle ich ja auch Alina Reh noch um. Das wissen wir nicht, die jetzt alle natürlich das Ziel haben, Olympia zu sehen. Und Olympia, ein Marathon, das ist schon was Außergewöhnliches. Und bei nur 10.000 sind die Normen so hoch, dass ich im Augenblick keinen Athleten oder keine Athletin sehe, diese olympische 10.000 erreichen können anhand der Normen. Aber da spielt ja dann wieder bei der Stadionathletik auch ein bisschen dieses Ranking-Prinzip eine Rolle.
Ja, genau. Und, beim Ranking-System sind es einfach 25 Runden, ne? Das ist auch ein bisschen langweilig, ne?
Ja, also über dieses Ranking-System, das würde mich auch mal interessieren, deine Meinung dazu, Wolfgang, weil das ist natürlich, da haben wir schon oft hier diskutiert, ist das jetzt Segen oder ist das Fluch? Macht's das spannender irgendwie in der Präsentation der Sportart, wenn man jetzt plötzlich sagen kann, okay, das ist jetzt, hier trifft Platz 13 auf Platz 5 und so aufeinander, wenn die vorgestellt werden, macht's das aber für die Fans nicht vielleicht auch komplizierter zu verstehen, wer wann wie irgendwo dann vielleicht für sein Land irgendwo starten darf, weil früher war es halt so, du hast eine Zeit vorliegen gehabt, die hast du unterboten oder nicht, das war, fand ich relativ einfach nachzuvollziehen, auch von außen aus Fansicht, ob man das dann schaffen konnte oder nicht. Inzwischen ist es ja so, es hängt sehr stark davon ab, welche Rennen man wo rennt, was für eine Wertigkeit oder für einen Status dieses Rennen hat, inklusive nationaler Meisterschaften und was weiß ich was. Und da gibt es natürlich auch Spezialisten, die natürlich versuchen, anhand der du hast es vorher gesagt, also deine Meinung bezüglich Marathon habe ich schon rausgehört, es ist für dich, glaube ich, im Marathon auf jeden Fall wertiger, eine starke Leistung führt dann irgendwo vielleicht ins Nationaltrikot als mehrere, sagen wir mal, mittelgute Leistungen, die aber aufgrund von Punkten, die man da mitbekommt, sonst irgendwie so eine Quali auslösen. Wie siehst du es insgesamt auch bezogen auf natürlich die Bahndisziplinen?
Also wenn ich jetzt ein bisschen vom Ergebnis von Budapest ausgehe, es gibt einen positiven Aspekt, was Ranking angeht, aber aus meiner Sicht auch einen äußerst negativen Aspekt. Wir haben in Deutschland, also wie gesagt, immer das Ziel, mit sehr, sehr vielen Athleten an solchen Meisterschaften teilzunehmen, ist am Ende aber auch ein finanzieller Aspekt, der irgendwann eine Rolle spielen wird. Und ich glaube, man sollte dort so eine Art Mittellösung finden. Also ich glaube, für Olympia sollten die Normen an erster Stelle stehen. Und weil dann auch, sag mal, das Bild der deutschen Nationalmannschaft in Paris eine andere Rolle spielt, als wenn ich sehr viele Athleten dabei habe, die gerade so über die Ränge geschafft haben. Mein Vorschlag, und den werde ich auch noch bei der nächsten Jahresauswertung nochmal einbringen wollen, ist nichts ungewöhnlich Neues, aber ich würde an erster Stelle auf die IAAF-Norm ausgehen. Und anstelle von Ranking würde ich, sag mal, für unsere jüngeren Jahrgänge als Beispiel mal 23, 24, 25 würde ich etwas geschwächtere Normen nehmen und noch jüngere noch etwas. Das heißt also, das ähnlich ist das französische Modell, das sagt, okay, wir wollen nicht jemanden als 48. dabei haben, der weit, weit weg ist von einer Olympianorm, sondern wir wollen Athleten haben, die Olympianorm haben. Das ist erstmal das und dann auch nochmal altersbedingt etwas abgeschwächte Norm, auch perspektivisch dann Richtung nach Olympia, Richtung 28 zu schauen, dass sie dort auch schon in die Lage kommen, teilnehmen zu können. Aber wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass vorrangig die meisten Athleten die Norm schaffen, weil ohne diese Norm ist man natürlich von vornherein für die Qualifikation oder für den Vorlauf abgestempelt und auch fürs Fernsehen natürlich nicht besonders schön, wenn es einfach heißt, ja, deutschen Athleten Vorlauf, irgendwelche Begründungen. Ich bin für diese Norm, aber wie gesagt, gestaffelt, auch ein bisschen nach dem Alter. Und wir müssen uns, wenn wir perspektivisch denken, an erster Stelle auch auf die Zeit nach Paris denken, um zu sagen, okay, hier können wir junge Leute, wenn ich an diese U20 denke, wo wir außergewöhnlich erfolgreich waren. Diese Leute müssen wir an der Stange halten und müssen sie auch so motivieren. Das ist die Zukunft. Das für nächstes Jahr, Marathon haben wir schon besprochen, ist eine einfache Lösung. Die drei besten Frauen und drei besten Männer fahren. Ja. Und in den anderen hoffe ich, dass natürlich viele Athleten natürlich im Lauf- und Gehbereich, genauso wie in anderen Disziplinen, eine realistische Chance haben, indem sie die Norm machen. Und die Normen sind ja eigentlich nicht, dass ich dann absolute Weltspitze bin, aber ich habe zumindest so eine Leistung, die es ermöglicht, vor dem deutschen Publikum am Fernsehen oder vor Ort, auch eine sehr gute Leistung abzulegen. Das hat noch nichts damit zu tun, wie weit ist man von der Bestleistung weg und so weiter. Das haben wir ja in Budapest erlebt. Also das ist dann die Aufgabe des Trainers, der Trainer des Trainingsteams und die da alle mit an diesem Strang ziehen.
Gut, aber nehmen wir zum Beispiel mal die beiden Athletinnen, die ja jetzt auch gerne rausgestellt werden am letzten Wettkampftag. Ja, jetzt mal völlig unabhängig von dieser Medaillendiskussion, die ich auch nicht zielführend finde. Das eine war Christina Honsel im Hochsprung. Schönen Gruß, hat sich schon bei uns bedankt, weil wir sie beim letzten Mal schon lobend erwähnt haben. Die wäre natürlich nach deiner Maßgabe nie in das Team reingekommen, logischerweise, weil sie aufgrund von Verletzungsproblemen große Schwierigkeiten im Anlauf in der Sommersaison hatte. Hat dann in der Quali eine ordentliche Leistung gebracht, ist reingerutscht ins Finale und hat im Finale eine sehr gute Leistung gebracht, ist Achte geworden. Ja, also absolute Weltklasse, ja, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite, deine Athletin, ja, Olivia Gürt, wo ja schon viele gedacht haben, okay, die WM ist so zum mal gucken gehen, ne, mal was lernen, hatte ja schon eine lange Saison, hat die U-Meisterschaften schon sehr erfolgreich absolviert und so weiter. Und die läuft dann halt auch ins Finale rein, weil sie sich taktisch clever verhalten hat in ihrem Vorlauf oder in ihrem Halbfinale und ist dann da nicht nur U23 Rekord gelaufen, sondern auch eine ganz tolle Marke gelaufen. Wie verbinden wir das jetzt, dass eine etwas ältere Athletin wie Christina Honsel, ja, und solche Beispiele gibt es ja im Laufbereich durchaus auch, oder eben junge Athletinnen und Athleten wie Olivia trotzdem auf der ganz großen Bühne etablieren können?
Ja, ich habe es versucht ja schon mal anzudeuten, man muss da natürlich Unterschiede machen, aber die Beispiele, die du genannt hast, das ist die verschwindend geringere Zahl als die Beispiele, die über Ranking, Vorläufe oder Qualifikationen nicht überstanden haben. So, und man muss ja an das große Ganze denken und sicherlich wird es immer Ausnahmen geben. Deshalb war ja mein Vorschlag nicht über die Ranking, sondern auch als altersstrukturierte Norm aufzustellen. Und natürlich gibt es immer Ausnahmen, Athleten, die verletzt sind, die schon Jahre dabei sind, oder auch hier die Hochspringerin ist ja in der Halle schon sehr, sehr hochgesprungen. Hier ist ja schon mal was da gewesen. Man kann ja nicht sagen, die kommt von 1,80 Meter und springt dann 1,92 Meter oder was gesprungen ist. Das ist ja nicht an, oder 96, ich weiß gar nicht genau, was gesprungen ist.
94 ist gesprungen, ja.
94, okay. Mhm, ja. Das ist doch eine super Leistung. Da gehe ich 100% nicht mit. Aber das sind ja Ausnahmen, und die sollte ein gut funktionierendes Trainerteam oder Bundestrainer erkennen, welche Athleten gehören dahin. So, ich habe ja das Beispiel zu sagen mit Olivia nach Finnland gesagt, okay, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir trainieren weiter, wir gehen ins Trainingslager. Zürich steht. So, und über unser Management hatten wir die Starterlaubnis für Zürich. Also wenn sie nicht zur WM hätte kommen können, was ich zu dem Zeitpunkt verstanden hätte, wäre sie in Zürich gelaufen, hätte dort ihre Olympianorm gemacht und wäre jetzt auch dabei. Dass das natürlich funktioniert hat über das Ranking, war eine schöne Zugabe, gebe ich ja zu, war aber nicht so geplant.
Aber dann hat sie da natürlich also, absolut performt, ne? Also zweimal.
Ja, gut, das ist ja nun wieder Aufgabe der Trainer, der zuständigen Trainer, dass sie die Athleten dann auch zu einer Europameisterschaft oder zu Olympischen Spielen in einer Top-Verfassung bringen. Und ich würde auch nie jemanden irgendwie kritisieren oder das schlecht sehen, wenn einer dort Bestleistung macht und trotzdem die Qualifikation oder den Vorlauf oder die Zeitfinale nicht übersteht, gibt es überhaupt keine Kritik. Ich kritisiere nur, dass Leute eben das ganze Jahr über hunderte von Wettkämpfen so viele Punkte versuchen zu sammeln, dass sie dabei sein können und dort sang- und klanglos untergehen. Weit weg von Bestleistung. Und das Ziel jedes Trainers sollte ja sein und jedes Bundestrainer, dass die Athleten zum sportlichen Höhepunkt, sprich Olympia, auch zumindest im Bereich ihrer Bestleistung dort das zeigen können. Klar, äußere Bedingungen spielen eine Rolle, Wind und was alles eine Rolle spielt, okay. Aber es muss trotzdem, es muss respektabel sein zu sagen, okay, das war toll. So, und ich habe ja auch nun vieles im Fernsehen verfolgt. Ich war ja nicht die ganze Zeit in Budapest. Es war manchmal ein bisschen peinlich, wenn man dann die deutschen Athleten vor dem Mikrofon hatte, was da alles gesprochen wurde, worum es geht, warum nicht und warum das nicht geklappt hat und das Wetter und das Klima. Ich war dann in Budapest. Ich war beim Regen nicht da, ich war erst später gekommen. abends nach 20 Uhr, also alle meine Sportler haben gesagt, es war angenehm. Auf dem Einlassplatz, 8:30 war, ich habe eine Jacke drüber gezogen.
Ganz so schlimm war es nicht. Ganz so schlimm war es nicht. Also ich hatte ja keine Jacke dabei.
Okay, gut. Okay, du bist besser abgehärtet wie ich. Ich bin ja auch ein bisschen älter. Okay, aber wie gesagt, das ist jetzt in der Verantwortung natürlich der Bundestrainer und der Leitung, überhaupt dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, unser Team, ist meine Meinung, ist sicherlich richtig viele mitzunehmen, aber die müssen auch dann performen können. Das heißt also, ich erwarte dann auch, dass sie nicht ihre Bestleistung in Funkstadt oder bei einer deutschen Meisterschaft bringen, die Punkte gesammelt haben und sagen, so, jetzt bin ich dabei und durchatmen, das war's. Ja, ich fahre ja dann mal mit und dann schauen wir mal, was da noch kommt. Dann schauen wir mal, das ist der erste große Fehler für mich. Wenn ich dabei bin, dann heißt, es gibt nur eins und das ist, hat Gesa bei mir gelernt, wie auch jetzt die anderen Athleten, wenn wir dorthin fahren, dann wollen wir zeigen, dass wir dahin gehören. So, und da ist es egal, ob ich Achte, Sechste oder eine Medaille mache oder auch wegen mir mit persönlicher Bestleistung in einer Qualifikation hängen bleibe. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt.
Also, ich will es ja nicht falsch, ja.
Nee, also ich sehe das ganz ähnlich. Es ist irgendwie eine Schwierigkeit, natürlich als vielleicht auch ehemals deutsche Leichtathletik Großnation. Also ich glaube, in der heutigen Zeit muss man da sehr vorsichtig sein, weil wie gesagt, die Medaillenspiegel kommen mir nicht mehr vor, aber natürlich mit dem historischen Background, auch nach der Wiedervereinigung in den 90ern, 2000, da war man natürlich gewohnt, irgendwo in den Medaillenspiegel auch gut vertreten zu sein. Da sind wir aktuell nicht mehr. Es ist natürlich jetzt eine schwere oder eine schwierige Entscheidung, wer auch immer da diese sportliche Leitung hat oder das dann entscheiden muss. Wie groß wird ein Team sein? Wie Also nimmt man wirklich nur Leute mit, davon haben wir jetzt ja leider auch nicht mehr so viel, wo man sagt, okay, das sind Medaillenkandidaten oder das ist eine Top-8-Platzierung, weil genau wie auch Wolfgang ja gesagt hat, es gibt natürlich immer Leute auch, die überraschen können, denen man das vielleicht vorher auf der ganz großen Bühne noch nicht zutraut, aber die natürlich dann auch über sich hinauswachsen. Auf der anderen Seite, ja, gab es dieses Mal auch extrem viele, bei denen aus verschiedensten Gründen vielleicht es nicht so geklappt hat, dass man am Saisonhöhepunkt abliefert, was natürlich das Ziel sein sollte. Man muss immer ein bisschen gucken, da will ich jetzt gar keine Lager aufspalten oder sowas. Es gab, glaube ich, schon Bereiche, da hat es besser und hat schlechter funktioniert. Natürlich als ehemaliger Läufer, sage ich jetzt mal, ist man natürlich im Herz immer eher bei den Läufern unterwegs. Ich fand zum Beispiel im Marathonbereich, gut, hatten wir jetzt nur am Ende des Tages drei Athletinnen und Athleten dabei, mit Tom Kröschel, der da noch leider verletzungsbedingt absagen musste, ist ja noch ein Kandidat sozusagen jetzt nicht vor Ort gewesen, aber ich mit dem Background von Melat jetzt als frisch gebackene Mutter, zweiter Marathon danach, glaube ich, war ein sehr gutes Ergebnis. Auch die beiden Männer, und da muss man natürlich auch sagen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, und die sind jetzt keine PBs gerannt, aber man muss ja mal von der Platzierung her sehen, rein von der Meldeliste, von ihren Zeiten her, die sie dieses Jahr gelaufen sind, waren die nicht da in der Weltbestenliste, wo sie jetzt ins Ziel kamen. Von dem her will ich das sogar noch eher als gutes Abschneiden auf jeden Fall sehen. Aber es gab natürlich auch andere Bereiche, die nicht so gut waren. Ich erinnere mich auch, Ralf, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Ich glaube, Nils Vogt hat auch im Nachgang an seinen 10.000er, da muss man jetzt auch nochmal für die Leute, die zu Hause hier zuhören und die nicht den Background haben, das vielleicht verfolgen zu können. Also Nils hat zu Beginn der Saison eine sehr gute 10.000 Meter Zeit aufgestellt, ist aber dann, glaube ich, sehr lange, hat er, ich meine, Achilles ein Problem laboriert, sich irgendwann doch entschieden zu starten und war natürlich nicht in einem Zustand, glaube ich, wie er das gerne gehabt hätte, und hat rückblickend, glaube ich, auch gesagt, er hätte besser nicht starten sollen oder er würde das jetzt so, diese Entscheidung nicht nochmal treffen, weil er halt nicht in der Verfassung war, um da konkurrenzfähig zu sein.
Herr Philipp, ich muss vielleicht nochmal kurz, du hast nochmal den Marathon angesprochen. Es wird keine Marathonläuferin oder Läufer nach Paris gehen, die nicht die Normen haben. So, warum kann ich das Prinzip nicht auch anwenden auf die anderen leichtathletischen Disziplinen? Natürlich. Wir werden ja immer alle gleichgesetzt, Hammerwerfer wie Marathonläufer. Ja. Wenn ich im Marathonlauf sage, okay, du hast die Norm, bist nominiert. Wenn du die Norm nicht hast, als 120. oder 180. nehmen wir dich nicht mit. So, deshalb habe ich ja vorhin auch gesagt, ich bin dafür, dass alle Athleten, die ein hohes Leistungsniveau haben, dabei sein können, ohne dass ich da sage, Medaille, Platz 8, was du gesagt hast, es wird Disziplinen geben, wo wir sehr stolz sein können, wenn wir eine Top-15-Platzierung machen oder in technischen Disziplinen in die Qualifikation überstehen. Und wir werden natürlich auch im Laufbereich, gerade im Marathonbereich, ganz stolz sein können, wenn wir solche Platzierungen wie dieses Jahr in Budapest, was die Jungs noch die Melat geschafft hat, das ist eine Top-Platzierung. Man muss aber einen Unterschied machen, ob 120, 140 Mann laufen oder ob 12 Mann oder 15 Mann am Start gehen, ich sage jetzt mal, in einer technischen Disziplin, ohne dass ich das abwerten will. Aber wir müssen anders denken. Und du weißt selber, zu deiner aktiven Zeit, wenn ich beim internationalen Wettkampf eine Top-20-Platzierung gemacht habe, das war für mich, wo ich Bundestrainer war, überragend. Überragend, weil wir eine ganz andere Konkurrenzsituation haben. So, und aber nochmal, um das Thema zu diesen Normen zu bringen. Wie gesagt, ich habe meine Meinung da ja jetzt auch schon kundgetan. Also man sollte dort schon auch dem deutschen Publikum entsprechend sich ernsthafte Gedanken machen. Ein kurzes Beispiel. Ich gehe jeden Früh hier schwimmen in Erbach ins Schwimmbad, also Freibad noch zurzeit. Und der erste Tag, wo ich da war, na Wolfgang, das war wohl nichts. da meinen wir aber jetzt nicht dich, kam dann gleich als Nachsatz, aber die sind ja nun alle leichtathletisch verrückt. Da die Masse, also sehr, sehr viele auch bei uns in unserer kleinen Stadt. Das war wohl nichts. Was ist denn los bei euch? Ich sage, du, entschuldige, ich bin da nicht als DLV-Trainer dort gewesen. Ich war als Privattrainer von zwei Athletinnen da. Ich kann das nicht einschätzen, das steht noch gar nicht zu. Lest die Zeitung, lest die Berichte, die überall geschrieben werden, von hochrangigen Athleten oder Funktionären, die das einschätzen können, was das wert ist. Ich persönlich bin zufrieden. Das war meine Aussage. So, aber jetzt dieser Slogan, dieser Slogan, das war wohl nichts, ist ja in der großen Masse der Menschen, die Leichtathletik verfolgen, die Aussage gewesen. Und meines Istaf hat sich ja nun auch nicht mit unbekleckert, wenn man mal die insgesamt die Leistung sieht. Ein paar internationale, auch ein paar gute deutsche Leistungen, aber das Gesamtniveau war auch schon viel, viel besser.
Das ist alles richtig. Auf der anderen Seite ist das ein bisschen eine Krux dieser komplexen Sportart, ne? Weil du hast halt nicht eine Mannschaft, wie jetzt zum Beispiel beim Basketball, haben heute das Halbfinale erreicht. Das ist einfach. Ja, das, ja. Ne, das ist einfach. Die sind vier, am besten vier der Welt. Ein überragender Erfolg. So, du hast ja alles gehabt von Platz vier bis ausgeschieden im Vorlauf. Aber durch die Komplexität und diese vielen Menschen und diese Orientierung ausschließlich an Medaillen ist es halt leider immer ein bisschen ungerecht, ne? Weil die Details ja nur noch uns Nerds interessieren. Ja, das ist leider so. Und die Schlagzeilen, ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt, werden halt in großen Agenturen gemacht und die bestimmen eine Menge der Leser. Ja, wir im Fernsehen waren sehr erfolgreich mit dieser WM, die sich völlig entkoppelt hat von deutschen Medaillen, sondern einfach von dem Ereignis Weltmeisterschaft. Und wenn Deutsche dabei waren, war das toll. Und wenn Deutsche in Finals dabei waren, jetzt gar nicht Medaillen geholt haben, sondern in Finals dabei waren, haben die Leute mitgefiebert. Ja, das ist das immer, was ich wieder sage. Wenn da einer von uns dabei ist, das reicht völlig aus, um noch eine zusätzliche Emotionalität reinzubringen. Ja. Und wenn du so einen Abend hast, wie mit den beiden Diskuswerferinnen oder den drei Diskuswerferinnen im Finale und Toby Poitier im Finale Hochsprung der Männer. Und das ist insgesamt ein toller Abend, ja, dann funktioniert das. Oder der Schlusstag, ja, du hast die Staffeln gehabt, du hast Olivia im 3000 Meter Hindernislauf der Frauen gehabt, du hast Christina Honsel im Hochsprung gehabt. Das ist vollkommen ausreichend. Ja, da blitzt halt immer mal wieder was auf. Ja, klar, wenn man jetzt da Medaillen bejubeln könnte, wäre vielleicht noch 2 Millionen mehr. Aber das war ein sehr, sehr erfolgreiches Programm.
Bin ich hundertprozentig deiner Meinung, war ja wirklich auch von der gesamten Übertragung war das ja hervorragend. Da gibt's nichts dran zu deuteln. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Am Ende werden wir eingeschätzt, also diejenigen, die sich damit hauptamtlich beschäftigen, vom DOSB. Mhm. Und der DOSB gibt eindeutig vor, uns interessieren keine Europameisterschaften, uns interessieren Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Und nach den Olympischen Spielen werdet ihr neu eingestuft. Das heißt also, wie viel Geld kriegt welche Sportart in welcher Art und Weise. Warum sind denn viele olympische Sportarten, jetzt nicht Mannschaftssportarten, ich rede jetzt mal von Einzelsportarten wie Schwimmen und Rudern und so. Warum haben wir so viele Probleme? So, jetzt ist man ja schon den nächsten Schritt, oder ich habe sowas gehört, man muss sich dieses System Bottas überlegen, ob das überhaupt Sinn hat. Sinn hat, dass eine Sportart eingestuft wird, wie viel Übungsleiter, wie viel Trainer, wie viel Weiterbildung, wie viel Funktionäre arbeiten, was ist alles, Integration und hier die sexuellen Belästigungen und Pipapo, es wird ja überall, werden hauptamtliche Leute eingesetzt. Aber dort, wo wir abrechnen müssen am Ende, wenn es Bottas nicht mehr gibt, sind sportliche Leistungen. Mhm. Und wenn sportliche Leistungen bei den Olympischen Spielen nicht kommen, kann es durchaus passieren, dass Sportarten wie Rudern, Schwimmen, Leichtathletik noch weiter fallen und damit noch weniger Gelder bekommen und noch weniger und noch mehr Probleme haben, die Sportler ordentlich für 2028 vorzubereiten, die Trainer zu motivieren. Ich meine, es gibt schon seit Jahren keine Auszeichnung mehr für Trainer, mal mit einem Prämiensystem und so weiter, hat man alles abgeschafft. Ja, wo soll die Motivation herkommen? Das heißt also, der Trainer, und wenn er jetzt nochmal das auch noch hauptamtlich betreibt, ist natürlich interessiert, in Paris zu performen. Das heißt also, ich muss dort Leistung bringen, damit der DOSB, wenn jetzt die Leichtathletik sagt, okay, wir sind wieder dabei, dass wir in der Nationenwertung unter den besten 6 Nationen der Welt sind und haben auch 3 oder 4 Medaillen gemacht, dann ist das ja okay. Aber das sehe ich zurzeit in Gefahr, dass das nicht so ist. Ich meine, was ihr dann zeigt über das Fernsehen, ist top. Da gibt's ja nicht so, klar, man muss sich überlegen, ob man jeden Athleten auch nach einer Riesenenttäuschung da ins Mikrofon holen muss, um, sag mal, dass er da sein Weinen abgibt, ist eine Frage, was mache ich da?
Ja. Ja, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen zwischen, irgendwo muss wahrscheinlich der Staat, wenn da Leute sitzen, die nicht die Ahnung haben, sportfachlich vielleicht nicht die Ahnung haben, zu entscheiden, welcher Verband wie Geld bekommt. Da ist bei mir natürlich dann auch so der Punkt, gut, sie schaffen dieses System Potters, wo wirklich, glaube ich, auch viel, ja, wenig Segen und viel Fluch vielleicht dabei ist, um irgendwie was messbar zu machen, was aber vielleicht gar nicht immer messbar ist. Oder Wolfgang, wie siehst du das? Also ich meine, bist du grundsätzlich dem, wie stehst du grundsätzlich, wenn du das frei sagen kannst, dem, diesem System oder dieser Implementierung des Systems gegenüber? Ich meine, hat das jetzt wirklich was gebracht für den Verband? Also ich glaube ja irgendwie, oder für die Verbände eher nicht.
Das ja gut, wir sind nach den letzten Olympischen Spielen als Nummer 1 eingestuft worden. Mhm. Aber nicht aufgrund der sportlichen Leistung, sondern aufgrund, dass es geschafft haben, der DLV in allen Bereichen der Vielfältigkeit alle Punktezähler abzuarbeiten, vorbildlich Darmstadt aufgebaut, mit so und so viel neue Positionen besetzt. Inwieweit die an der sportlichen Leistung beteiligt sind, das ist dahingestellt. Ja. So, und deshalb, glaube ich, sollte man an erster Linie wieder daran denken, wie können wir uns wieder besser ins Geschehen bringen. Das heißt also, an erster Stelle steht die Förderung der Athleten für mich. Ja. Wenn ich da nicht einschreite, wenn ich da nicht eine ganz klare Konzeption aufstelle für die nächsten 4 Jahre, wer wird wie gefördert? So, und dazu brauche ich natürlich Spezialisten, die in der Lage sind, eine 4-Jahres-Konzeption zu arbeiten. Richtig. Mit jungen Athleten oder auch älteren Athleten, die noch mitziehen. Und dann muss dieses Trainerteam an dieser Konzeption sich festhalten, wenn sie denn sinnvoll ist. Ja, das ist die erste Voraussetzung. Das zweite, ich muss natürlich die Trainer, die in der Lage sind, sowas zu machen, die muss ich entwickeln. Wenn sie nicht mehr da sind, muss ich auch junge Leute wieder mehr im Vordergrund bringen, die natürlich auch mal eine gewisse Laufzeit wegen mir bei älteren Kollegen absolvieren können, um, sag mal, das Handwerk mal richtig zu lernen. Also wenn ich heute von der Hochschule komme, nach einem Jahr Trainertätigkeit in irgendeinem Verein und dann gleich zum Bundestrainer gemacht werde für einen Bereich, der sehr, sehr, sehr vielschichtig ist und wo ich, sag mal, viel Erfahrung brauche, ist das für mich nicht der richtige Weg. Ja. So. Und ja, und das sind viele Aspekte, die müssen neu angefasst werden aus meiner Sicht. Und das ist jetzt keine Kritik, das ist einfach notwendig. Wenn wir, uns wurde ja von einigen Funktionären gesagt, wir wollen 28 und darüber hinaus wollen wir wieder glänzen. So, aber wir glänzen nicht, indem wir die Förderung der jungen Leute weiter reduzieren und, sag mal, uns nicht Gedanken machen, ja, wer sind denn aber die Trainer, die das machen sollen? Ich meine, du weißt selber, es gab einen Trainer, der hat einen Weltmeistertitel gemacht, einen Speerwerfen aus Indien. Das ist ein ehemaliger DDR-Trainer gewesen, der schon über Jahre im Ausland tätig ist. Der hat ja auch schon bei den letzten Spielen, weiß nicht gar nicht, aus welchem Land, Granada oder wo der war. Wir haben ja gute Kollegen oder Deile oder jetzt Volker Beck ist auch in Rente, so wie ich. Ja, Volker Beck bringt eigentlich für den Sprintbereich das super Ergebnis. Also jetzt mal die Staffeln will ich ja jetzt mal ausklammern einzeln. Volker Beck hat dort 3 Athleten am Start.
Das ist stark, ja.
So. Aber so. Und einer im Finale. Und selbst das Mädel, was im Halbfinale ausgeschieden ist, macht Bestleistung. Das ist doch für mich ein Zeichen, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen in der Lage sein, unsere Athleten so vorzubereiten, dass sie dort performen können. Das ist alles, was ich will.
Absolut. Also ich glaube, dass das mit den Trainern, was du ansprichst, das ist ein Thema, was wir, glaube ich, in der letzten Folge, ich glaube, das war die letzte oder die vorletzte Folge, auch mal ein bisschen ausführlicher beleuchtet haben. Also Athleten und Talente in Deutschland zu finden, zu entwickeln, irgendwie in die auch vielleicht Weltspitze zu führen. Das ist die eine Sache. Ich glaube, da haben wir immer noch einen großen Pool, aus dem man schöpfen kann. Aber das andere Problem, was auch vielleicht mal ausführlicher besprochen werden muss, ist es natürlich, dass man dafür das entsprechende Personal auch braucht, sprich Trainerinnen und Trainer mit entsprechender Erfahrung. Und das wird ja doch auch jetzt nicht gerade mehr, wenn ich jetzt mal in der Leichtathletik bleibe. Also da gibt es Generationen fast, möchte ich mal sagen, die fast aussterben, so hart klingt es. Und da kommt ja nicht viel nach. Also da kommt ja nicht viel. Und da muss man auch wieder sagen, wer tut sich das heute noch an? Da haben wir sogar auch, wie gesagt, in der letzten Folge drüber gesprochen, dass im Ausland der Trainerjob vom Prestige großteils ganz anders wahrgenommen wird. Von der Bezahlung brauchen wir gar nicht sprechen, das natürlich auch. Und auch da, glaube ich, müssen irgendwie auch wieder ein bisschen Anreize geschafft werden. Du hast selber gesagt, früher gab es für erfolgreiche Trainer auch Prämien, wenn die Athleten entsprechend abgeschnitten haben. So in Richtung Motivation, auch dass junge Leute sagen, hey, ich studiere Sportwissenschaften und ich möchte als vielleicht Bundestrainer oder was auch immer, Vereinstrainer arbeiten in Deutschland mit Profis. Da gibt es ja jetzt auch nicht gerade Kandidaten, die da auf Bäumen wachsen, sagen wir mal.
Ja, Fakt ist, das ist die Frage, was will die Gesellschaft? Welchen Einfluss hat die Gesellschaft auf unsere politische Führung, inwieweit der Leistungssport in dem Sinne eine Bedeutung hat? Ich meine, ich würde mich freuen, wenn sich Deutschland für Olympische Spiele so bewirbt, dass sie sie auch bekommen. Dann gäbe es vielleicht wieder einen Boom. Aber im Augenblick sind wir, sag mal, von der Bedeutung ziemlich dünn aufgestellt. Ja, wie gesagt, das ist aus meiner Sicht eine gesellschaftliche Frage, inwieweit man den Leistungssport in dieser Sache unterstützen will. Wenn man das ernsthaft will, muss man dann daran arbeiten, dass man langfristig, und da meine ich 28, 32, langfristig sich um die jungen Leute kümmert. Das heißt also, wie professionell kann ich die vorbereiten? Konzeptionell gut abgesichert. Wir haben einen Wissenschaftsbereich, wir haben alles. Es muss, sag mal, irgendwo jemand... Na, wie soll man sagen? Wir brauchen eine Führung, die sagen kann, okay, so wollen wir es machen. Wir gehen an den Tisch. Wir tun für alle Bereiche, ob jetzt Sprung, Wurf, Lauf, was auch immer, tun wir 4-Jahres-Konzeption erstellen, die bis 28 laufen. Dazu wird ein Kaderkreis ernannt und der Bundestrainer, nicht, sagen wir mal, die Landesfürsten und irgendwelche Heimtrainer von irgendwo, der Bundestrainer ist verantwortlich, einen Kaderkreis aufzustellen. Da geht es auch nicht um Kadernormen, da geht es darum, was sind wirklich Talente, die die Chance haben, in 4 Jahren dorthin zu kommen. So, und wenn einer, sag mal, ein Frühentwickler eben 3 Sekunden schneller ist, aber ich sehe von vornherein, dass der kein Entwicklungspotenzial hat. Und das muss der Bundestrainer mit seinem Team abstimmen können, um, sag mal, auch solche bürokratischen Zahlen und so weiter, die irgendwo erfunden werden, die überhaupt für mich keine Relevanz haben. Also der Bundestrainer muss entscheiden können, mit seinem Team, wer kommt in den Kaderkreis, wie sehen die Nominierungsrichtlinien aus, wen schlage ich zur WM oder Olympia oder EM vor, das muss Hand und Fuß haben, aber nicht irgendeine Kommission, die, sag mal, weder Fachleute in den einzelnen Disziplinen sind, die eigentlich nur funktionär sind, also die muss es auch geben, okay, aber die könnte nicht entscheiden, wen ich nominiere.
So, du und deshalb brichst meine wahrscheinlich, Meinung sind die, also du spielst wahrscheinlich auch den ominösen BAL an, oder? Also
Leistungssport gibt es, glaube ich, gar nicht mehr.
So hieß das bei mir früher noch, und da wusste man nie, wer da drin sitzt. Und man hatte oft das Gefühl, was genau Wolfgang gerade darstellt, dass da teilweise jetzt nicht so viele Leute unbedingt immer Entscheidungen getroffen haben, die sich in den einzelnen Disziplinbereichen sonderlich gut ausgekannt haben.
Die Bundestrainer sind ganz systematisch kastriert worden, um das mal so zu sagen. Das heißt, sie haben keinerlei Befugnisse, sie haben keinerlei Entscheidungen, sie stehen eigentlich bloß auf dem Papier da. Mhm. So, und ich erwarte von einem Bundestrainer, dass er mit seinem Trainerteam eine Konzeption erstellt, ob das eine Konzeption für Olympia ist oder ob das eine 4-Jahres-Konzeption oder für 2 Olympiazyklen eine Konzeption ist, wo ich inhaltlich klar mache, jetzt bleibe ich mal beim Lauf. Wann beginne ich mit Hypoxietraining? Ja. Es gipfelt dann im Olympiajahr mit Hypoxieketten. Ich habe alle Aufzeichnungen. Ich mache jetzt ja auch wieder einen Vortrag, wo nachweisbar ist, wo hat eine Gesa angefangen mit Hypoxie? Einmal im Jahr, zweimal im Jahr, bis hin dann vor 19 waren wir 26 Wochen im Jahr im Höhentraining, um mit den Afrikanern mithalten zu können. So, das muss konzeptionell festgehalten werden. Da kann man dann auch am Ende zwar errechnen, was das kostet. Und jetzt kann man natürlich sagen, das können wir uns nicht leisten, das ist uns zu teuer. Dann sollte man aber von den Zielen, von den hohen Zielen, die man sich selbst steckt oder der Verband steckt, dann muss man Abstriche machen. Ja. So, oder wie wir es machen, wir machen es halt dann auf privater Art und Weise. Aber das hast du ja auch jahrelang gemacht. Du weißt ja, wie das geht dann. So, dann zu klatschen. Dann im Nachhinein zu klatschen.
Ja, das ist auch schwierig, ne? Ja. Lass uns da mal ansetzen, weil das ist ja jetzt für mich der eigentlich spannende Bereich. Ja? Also, du hast ja jetzt nicht nur Gesa Krause zu einer absoluten Weltklasse-Athletin geführt, sondern du hattest jetzt ja nicht nur Olivia Gürt im Finale bei 3000 Meter Hindernis, sondern mit eurer weiteren Trainingsgruppen
Slowenen,
Marusha. Mischma Schrimsek, ja, so heißt die.
Ja.
Eine weitere Athletin im absoluten Top-Bereich in der Welt über 3000 Meter Hindernis. So, jetzt unterstellen wir mal, ihr könnt nicht alles falsch machen, weil sonst würde das nicht funktionieren. Ja. Und jetzt erzählst du bitte mal als erstes Philipp, wie wichtig Radfahren in der Vorbereitung ist.
ja, was soll ich da groß sagen? Philipp ist ein Athlet, der viele, viele Jahre den Ausdauersport im Marathonlauf professionell betrieben hat. Also ganz konkret, das Radfahren spielt für mich eine entscheidende Rolle in der Vorbereitung, in der Phase der Grundlagenausbildung. Sei es also Oktober, November, wenn denn Schnee ist, wir fahren auch oft in die Schweiz zum Skifahren und dann im Frühjahr in der VB2 das gleiche nochmal. In der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung mache ich das nicht. Das heißt also, die letzten 4-6 Wochen, bevor wir in die Wettkämpfe einsteigen, fahren wir nicht mehr Rad. Dann machen wir höchstens als semispezifische Auflockerung so lockere Einheiten auf dem Stepper oder mal im Wasser mit Aquajog und so weiter. Aber direkt Kraft, Ausdauer zu entwickeln, ist in der Phase dann bei uns nicht mehr der Schwerpunkt. So, wenn jemand verletzt ist, sieht das ein bisschen anders aus, aber dann ist ja auch die Vorbereitungsphase etwas anders. So, und wenn ich von der UBV spreche, das wäre auch noch ein interessantes Thema, wenn ich an nächstes Jahr denke, mit Europameisterschaften, 3 Wochen später Deutsche, dann nochmal 3 Wochen Olympia, könnte ich jetzt fragen, wie bereite ich denn jetzt Olympia vor? Was ist denn jetzt der Höhepunkt? Da, ganz komplizierte Frage. Und unsere Funktionäre streiten sich zurzeit. Ich habe meine Meinung gesagt. Ich sage, okay, es kann nicht sein, wenn ich Europameistertitel mache oder eine Medaille, mit nur muss ich nominiert, dann muss ich safe sein, um mich langfristig auf Olympia vorzubereiten und die deutschen Meisterschaften. Gut, ich bin vor Ort, ich mache eine Autogrammstunde, ich zeige mich, ich mache ein Interview, aber ich kann dort nicht nochmal Leistung bringen. Das widerspricht jeglicher trainingsmethodischer Vorbereitung auf Olympia. Ja. So, aber dann kriegst du eben gesagt vom den Funktionär XYZ, ja, aber das, die deutschen Meisterschaften haben so eine große Bedeutung, fernsehtechnisch und Bipapo und so weiter. Ja, ist ja gut, aber gleichzeitig frage ich den Mann vom DSB, der sagt, es ist mir scheißegal. Ja, ihr müsst bei Olympia performen. Ja. Ihr müsst bei Olympia gut sein. So, jetzt bist du in der Zwickmühle. Jetzt kommt natürlich, um das Thema zu machen, jetzt kann ich natürlich in UBV, Philipp weiß, UBV, das heißt also 6 bis 8 Wochen, dort sind die ersten 2 Wochen nochmal wie, das ist nochmal ein Jahr im Kurzdurchlauf. Das heißt, in den ersten 2 Wochen Kraftausdauer mit semispezifisch, wegen mir auch Radfahren, wer es gerne macht. Wir haben auch zum Beispiel Skiroller eingebaut und so weiter. Und danach wird es wieder spezifischer bis zum Knaller. Du kannst, also wenn ich mal von der EM bis zur Olympia rechne, das sind 2 Monate. Ich kann nicht 2 Monate im Spitzenbereich auf einem Leistungslevel schwimmen. Es wird irgendwo entweder diesen zeitlichen Formkippen ab, oder ich kann es mir nicht erklären, wie es funktionieren soll. Mhm. Weil das ist zu lange. Und da ist jetzt die Trainingsmethode gefragt, wie kann man so eine Phase, du wirst auch niemanden erleben, ob jetzt Weitspringer oder Hochspringer, die Anfang Juni 1,95 Meter springen und dann über deutsche Meisterschaften und Meetings und Diamond League und dann bei Olympia 2 Meter. Ja. Dann fehlt irgendwo der trainingsmethodische Aufbau für diese Leistung, für diese Spitzenleistung, für diese persönliche Bestleistung. Und das muss man oder sollte man trainingsmethodisch genau mal durchforsten. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe Leute, die auch Ahnung haben. Ja, und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Also mir, bin ich ganz ehrlich, ist eine Top-6-Platzierung bei Olympia mehr wert als im deutschen Meistertitel.
Ja, das ist ja klar.
Das muss ich mal so hart sagen. So, ja, ja. Und das, da gibt es jetzt natürlich wieder die Vielzahl der Leichtathletik ist nun ja so, dass man alles über einen Kamm, das geht nicht. So, ob ich jetzt Stabhoch springe 25 Mal oder Hammerwerf oder andere technische Disziplinen, kann ich nicht mit einer, sag mal, Leistung über 1500 oder länger, das kann ich nicht vergleichen, weil da gibt es physiologische Sachen, die aufgebaut werden müssen. Also Philipp weiß, Physiologie ist A und O für einen Ausdauerathleten. Und wenn das, ich sag mal, über die Wettkampfserie immer mehr abbaue, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn bei Olympia es keine Bestleistung gibt. Und dieses trainingsmethodische Herangehen, das, ich will ja nicht sagen, die verstehen das nicht, aber sie können es nicht umsetzen. Also unsere Funktionäre, weil sie wieder anderen Zwängen wegen mir unterliegen.
Also ist ja auch nicht der Punkt, dass man es nicht verstehen könnte, weil ohne eure Fachexpertise zu beleidigen, es ist jetzt keine Atomwissenschaft, sondern es bleibt Physiologie. Und es ist ja doch so halt über Jahre bewährt, aufgebaut und so weiter, dass man ja eine sehr konkrete Idee davon hat, was funktionieren kann. Dass Athletinnen und Athleten nochmal individuell ein bisschen unterschiedlich funktionieren, ist ja jetzt dahingestellt. Das hast du ja auch gesagt. Wer mag, kann ja an bestimmten Punkten sicher nochmal ein Rad einbauen oder eben nicht, je nachdem, wie das ist. Nehmen uns nochmal mit, warum macht ihr relativ viel unspezifisch, also nicht laufen, um den Bewegungsapparat zu schonen und gleichzeitig eine physiologische Belastung zu haben oder aus anderen Gründen?
Ja, du kannst natürlich mit laufunspezifischen Ausdauerbelastung kannst du sehr, sehr schnell auch dein aerobes Niveau weiterentwickeln, ohne dass du, sag mal, die Fußgelenke, Kniegelenke, Hüfte überstrapazierst. Das heißt also, mit ganz gezielten semispezifischen, also laufunspezifischen Ausdauerbelastung bin ich sehr schnell auf dem aeroben Niveau, was natürlich die Basis bildet, um dann darauf dann spezifische Laufbelastungen setzen zu können. Und je höher diese Werte sind, also Physiologie, ganz einfach, ich mache alle 6 Wochen Labor. Das heißt also, wir überprüfen sofort, wo ist das Hämoglobin, wo ist der Hämatokritwert zu Beginn der Trainingsbelastung, was passiert nach 6 Wochen. Und das Kuriose ist ja, ich kann mit semispezifischen Mitteln genau das Gleiche erreichen wie mit laufspezifischen Mitteln für diese unspezifische Phase.
Ja.
Ja, also ich habe dann wegen mir im November Hämoglobinwert von 12,5 auf 14,0 gebracht und der Hämatokrit, also der Sauerstoff verantwortlich für den Sauerstofftransport, ist, sag mal, nicht im Grenzwert nach oben, sondern im aber sehr stabilen Bereich. So, und das ist ja die Kunst im Ausdauersport, dass man das zum richtigen Zeitpunkt erkennt, was ist möglich. Und dann kann ich spezifische Trainingsmittel nur draufsetzen, wenn diese Grundlagen ein außergewöhnliches hohes Niveau haben. Weil mit der Laufspezifik, mit der Intensität, die dann mit sich kommt, wird dieser Bereich wieder etwas abgebaut, also erschwächelt etwas. Deshalb ist die Kunst jedes Trainers zu sagen, okay, ich habe in meinem gesamten Trainingsjahresverlauf mehrmals am Anfang eine große Etappe, eine große Phase, dann aber immer mal kleinere, um dieses Niveau nicht so weit absinken zu lassen. Und das Beste, was man machen kann, ist natürlich dann Hypoxietraining, indem ich, sag mal, diese physiologischen Werte auf ein sehr, 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 sehr hohen Level haben kann. Und von denen lebt eigentlich der Läufer, ich bin mal ganz vorsichtig, zumindest ab 1500 Meter. Ich will die 800 Meter Läufer da nicht zu nahe treten.
Also die Höhenanpassung ist ja das eine. Es wird ja oft berichtet, dass Athletinnen und Athleten sehr unterschiedlich auf Höhentraining reagieren. Woran liegt das?
Das hat ja was mit dem Blut zu tun. Aber egal, ob ich in der Höhe schnell laufen kann oder nicht, entscheidend ist nur eins: dass ich die richtige Belastung für den jeden einzelnen Athleten finde, dass ich sage es nochmal, der physiologische Wert sich verbessert. Und dann haben wir auch festgestellt, der Witz ist nicht mehr immer länger da oben zu bleiben. Mhm. Das hat sich dann eine Anpassung und die Leute werden nicht besser, sondern es ist ja diese Superkompensationsphase, dass ich sage, okay, also mein Slogan ist mindestens 21 Trainingstage, mit An- und Abreise sind es dann bloß noch 19. So, dort muss ich was erreicht haben. Und das kann ich anhand von Laborwerten feststellen, auch sobald nach Rückkehr. Und sobald diese Werte sich wieder anpassen, rückanpassen, dann ist ja die Superkompensationsphase vorbei, da kommt der nächste Höhenaufenthalt. Deshalb habe ich vorhin gesagt, wir waren 26 Wochen vor Doha in der Höhe. Gesa ist direkt am Wettkampftag angereist in der Nacht und hat ihren Vorlauf gemacht. Rein von der Physiologie waren das für mich Werte. Ich weiß, wenn wir die wieder erreichen, dann kann man solche außergewöhnlichen Leistungen auch abrufen. Und das ist, sag mal, jetzt die Spezifik im Lauf- und Gehbereich. Natürlich in der Vielfalt der Leichtathletikdisziplinen gibt es viele andere Ansätze, aber bei uns ist das das A und O. Und das ist halt eben immer verbunden mit sehr hohen finanziellen Aufwand.
Klar.
Weil wir so und ein Höhenhaus, auch weil das Thema war. Also ich habe schon in den 90er Jahren mit Höhenzelt gearbeitet, zu Hause mit das Bett im Höhenzelt, das Laufband im Höhenzelt und so weiter. Ist eine unterstützende Maßnahme, um das mal zu sagen, um sag mal einen Höhenlacher vorzubereiten, aber die physiologischen Werte, ich habe da Aufzeichnungen von mehreren Athleten, die Gesa hatte selber so ein Zelt, Kata hatte so ein Zelt mit Kompressor und so weiter. Es hat nicht das gebracht, wie sag mal 3 Wochen jetzt mal Kenia, Äthiopien oder Afrika oder wo auch immer oder Boulder oder Flagstaff, da ist ganz was anderes. Und das zu erkennen, dafür haben wir ja genügend Wissenschaftler und Sportmediziner, die das herausfinden müssen, dass das das A und O ist, wenn ich in der Welt, ich sag's vorsichtig, mitspielen will, im Ausdauerbereich. So, ja, aber du hast ja mit Triathleten, mit Frodena am besten, genau, ist das beste Beispiel. Ja, ja, genau. Wenn er, ich kenne ihn ja nun schon sehr, sehr lange und wenn er Vorträge hält und über sein Training spricht, ja, das schlackern alle mit den Ohren, aber das A und O ist immer wieder, ja, was macht er? Er arbeitet unwahrscheinlich viel, also trainiert unwahrscheinlich viel, aber auch immer wieder mit entsprechenden Hypoxieanlagen.
Ja,
so, er hat ja, glaube ich, auch sein Haus direkt, er hat ja sein Haus, glaube ich, über was er unter Hypoxie setzen kann. Der kann also ja beim Frühstücken und beim Schlaf oder nicht mehr.
Er hat ja einen kleinen anderen Move noch gemacht. Er lebt in Andorra.
Ja, gut, ist okay. Alles klar.
Ja, also tatsächlich ist das ja von Girona aus, wo er ja eigentlich sein Haus mit seiner Familie hatte, ist das nicht weit. Ne? Da fährt man eigentlich einen Berg hoch und dann ist man da. Das ist sicher nochmal auch für das Rennen jetzt am Wochenende, ne? Für seinen letzten großen Anlauf. Ja, das wird das letzte, auf jeden Fall letzte Ironman-Rennen seiner Karriere sein. Wahrscheinlich auch das letzte Profi-Rennen seiner Karriere. Hat er das nochmal gemacht, dass er mit Hund, Katze, Kegel, Maus, also mit den Kindern und Family nach Andorra hochgezogen ist.
Aber guck mal, jetzt das, was du sagst, das ist doch das beste Beispiel. Davon muss man doch lernen. Da muss man doch sagen, okay, der war als normaler deutscher Bürger durch systematisches Training über viele, viele Jahre, hat er was Außergewöhnliches gereicht. Das zeigt doch, dass es machbar ist. Das muss doch jetzt viele, viele sagen, Mensch, mit der entsprechenden Unterstützung, mit Ausrüstern und mit Sponsoren und so weiter, ich will das auch erschaffen. Das werden nicht alle schaffen oder die wenigsten. Aber für mich ist der Mann das Vorbild im Ausdauersport Nummer 1. Da gibt's gar nicht. Der hat's gezeigt, dass es machbar ist.
Gut, im Triathlon ist es ja tatsächlich so, dass da die nächste Generation und die übernächste Generation schon da ist und schon kratzt. Ne? Also bei der letzten 73 WM, also das waren die halbe Distanz logischerweise, 3 Deutsche auf dem Podium, habt ihr zu Hause wahrscheinlich noch nie gehört. Die Triathleten, alles klar, ihr wisst natürlich, wen ich meine. Ja, aber da kommen schon eine Menge Leute hinterher, weil das ist ja das, was du sagst. Ja? Der Vorbildcharakter ist schon riesig. Aber auch Gesa ist ja ein Riesenvorbild für Generationen von jungen Läuferinnen oder Sportlerinnen überhaupt.
Ja, klar, selbstverständlich. Meine, die Olivia ist ja ein Beispiel. Die hat sich vorhin im September bei unserem Olympiastützpunkt leider gemeldet oder wurde da mal hingeschickt und so weiter. Und dann kam die Frage, was denkst du und so weiter. Ich kann diese ja eigentlich mal im Fernsehen gehört oder gesehen bei der U20. Aber ich hatte eigentlich auch nie die Absicht, nochmal mit jüngeren Leuten anzufangen. So, und dann habe ich gesagt, okay, wir machen mal ein halbes Jahr Probe. Du kannst bei mir mitarbeiten und dann werden wir sehen, ob das Sinn macht. So, und gut, es waren natürlich auch glückliche Umstände. Gesa war schwanger, ein Athletin fällt weg in dem Augenblick. Deshalb hatten wir ja schon, wo sie noch nicht bekannt war, dass sie schwanger war, hatten wir das mit der Slowenin da abgesprochen. Und Olivia hätte das nie geschafft ohne diese Gruppendynamik mit Maruscha, weil was die gemeinsam, jeden Trainingslager waren die gemeinsam. Und Olivia konnte nur lernen und am Ende lief sie einen Meter hinter Maruscha im Training. Ne? Also und hat sie auf kurzen Strecken unter Distanz gestellt, ne? Oh, ja, das ist, aber davon, wie gesagt, du hast im Triathlon vielleicht eine Handvoll Leute. Bei uns im Ausdauerbereich ist es ganz schwer, bei jungen Leuten, sag mal, dieses Pflänzchen der Überzeugung zu pflanzen, ja, ich will da hinkommen. Ja, da steht Beruf, Studium, ja, schaffe ich das überhaupt und so weiter. Ich kenne nur sehr wenige, die in diesem Altersbereich schon richtig voll mitziehen. Und das ist halt die Aufgabe der Bundestrainer zu sagen, okay, hier U20, U23 Athleten, das ist eine langfristige Konzeption mit der Perspektive, mit Armee, mit Polizei, mit Absprache im Studium. Wir können ja nicht alle zur Armee und zur Polizei gehen, aber diese Uni zieht das Ding mit, die Unterstützung gibt es. Dazu brauchen wir Leute, die in der Lage sind, auch mit diesen Leuten an der Uni zu sprechen, aber so zu sprechen, dass das ankommt. So, und da fällt es mir halt schwer, da Namen zu nennen, die sowas können. So, das ist im Augenblick bin ich da überzeugt, dass wir genügend Sportler haben. Der Philipp hat es am Anfang schon mal gesagt, dass ein gewisses Potenzial auf jeden Fall da ist, auch ausreichend. Jetzt ist es unsere Aufgabe, soll jetzt kein Schlusswort sein, aber unsere Aufgabe ist, aus den Leuten perspektivisch was zu machen, dass sie dann im Erwachsenenbereich ankommen und sicherlich Nachfolger von einer Gesa oder von einer Miyambo oder von wem auch immer werden. Das müssen wir entwickeln. Und dazu bleibe ich dabei, brauche ich eine konzeptionelle Vorstellung, die inhaltlich, fachlich richtig, die die Menschen aufzeigt, die das machen können und natürlich auch die finanzielle Absicherung. So, und nur das, nur so kann es funktionieren, aus meiner Sicht, 2028, diese Ziele, die Idris ja bekannt gegeben hat, das eine Mal zu erreichen.
Aber nimm uns doch mal mit, weil wir brauchen ja auch vielleicht noch den einen oder anderen ganz guten Trainer und die gute Trainerin. Ja, du hast jetzt ja den Ausdauersport auch nicht aus deiner sportlichen Karriere mitgebracht, weil du warst Sprinter. Ja, also das ist noch relativ weit ja, weg von Ausdauersport. Ja. Wie hast du dir über die Jahrzehnte, die es ja inzwischen sind, dieses Know-how angeeignet? Was würdest du sagen, waren die wesentlichen Lernschritte, Stufen? Und woher nimmst du heute noch deine Inspiration zu sagen, okay, jetzt nehme ich doch nochmal das Pflänzchen, zum Beispiel Olivia, und für die zu Olympischen Spielen?
Ja gut, ich hatte das Glück, wo ich angefangen habe als Trainer, ich wollte ja nie Lauftrainer werden, ich wollte ja immer Sprinttrainer werden. Dann war ich aber Lauftrainer, weil es nicht anders ging. Und in der DDR war das auch nicht so, dass man sich das wünschen konnte, da wurde das festgelegt. So, und dann muss ich zugeben, habe ich die ersten Jahre nur unsere erfolgreichen Trainer kopiert. Also ich habe immer zugeguckt, wenn Walter Schmidt mit Schildhauer oder mit Schabinski trainiert hat oder Klaus Kegel in Magdeburg. Das waren alles ältere Kollegen, so wo ich die Chance hatte, in Trainingslagern, wenn ich dabei war, ich stand immer da mit einem Büchlein in der Stoppuhr und habe das alles, was die gemacht haben, aufgeschrieben. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, okay, du machst ja erstmal nichts falsch, wenn du das ähnlich machst. Mhm. So. Und das hat, ich sag mal, zumindest die ersten 4 Jahre, also ein Olympiazyklus mindestens gedauert, bis ich mir dann zugetraut habe, jetzt tust du mal alles, was du jetzt hier gesehen und gelernt hast, jetzt tust du noch deine eigenen Ideen dazu. Bei uns war es ja möglich, Weiterbildungsmaterialien auf Russisch zu bekommen. Mhm. War dann nicht ganz so einfach. Englisch haben wir ja nicht gekriegt, dass wir da lesen konnten. Ja, und dann habe ich eigentlich gesagt, okay, das alles umzusetzen. Ja, ein Beispiel war dann Carsten Eich als Beispiel, ja, der dann sehr, sehr schnell schon als junger Mensch dann, ja, ich glaube, er war 21, wo er diesen Europarekord lief. Der ist 71 geboren, ich glaube, 22 war er vielleicht. So, nur das, was man gelernt hat, umzusetzen. So, und ich habe immer wieder, egal, ob ich jetzt in Kenia bin oder ich war ja auch öfters in Äthiopien und so weiter, da oder jetzt in Boulder gucke ich eben auf den Sportplatz, wenn die anderen Nationen trainieren. Und wenn ich Frankreich trainieren sehe in Eldoret, da habe ich da gestanden, habe den Kopf geschlagen und gesagt, was die können, die sind nicht schlagbar. Die Briten, wenn ich eine Eilish McColgan gesehen habe, wie die trainiert hat, schade, dass sie jetzt verletzt war, da habe ich gesagt, weißt du, wie weit, was wir für Reserven haben? Guck doch, es geht doch, es geht. So, und das ist meine Weiterbildung, dass ich, also leider gibt es in Deutschland ja kaum da in der Art entsprechende Weiterbildungsveranstaltungen oder Know-how. Das hole ich mir also aus dem Ausland. Und da ich nicht allzu gut Englisch spreche, durch ihn nur alles angucken, aufschreiben und das ab und zu mal mitstoppen, wobei ich das auch bei anderen immer unmöglich finde, aber ich mache es eben auch. Ich sage ja, wenn ich jetzt ein Programm von Ingebrigtsen sehe, das kann ich mir nicht merken, also schreibe ich nur mal auf, was macht er da und sagen, was sind das für Programme? So, aber ich weiß, dass man das nicht einfach übernehmen kann. Ich weiß, was ist dazu notwendig an Basis, um, sag mal, so ein Training machen zu können. So, ich habe die tollsten Erlebnisse gehabt, Wir hatten mal, Philipp, vor deiner Zeit ging es mal um Kilometer. Da war es klar, 220, 240 Kilometer waren Durchschnittswerte. Ich kenne Männer, Jürgen Eberding sagt dir vielleicht noch was, aus Magdeburg, die haben über 300 trainiert, bis man festgestellt hat, der Umfang bringt es am Ende auch nicht. Mhm. Also man schraubt wieder zurück, man versucht wieder etwas mehr Qualität ins Training reinzubringen, aber das geht eben bei 250 Kilometer nicht in der Woche. So, und das sind so Erfahrungen, wo du mitlebst. Dann hatte ich das Glück, auf Hindernisse in den Neuland reinzukommen, war für mich vollkommen fremd. So, und ich habe als erstes nur gesagt, ich brauche nur Athleten, die in der Lage sind, Hürden zu laufen, rechts wie links. Ob die Ausdauer, das kann man entwickeln, aber wer bei Hürden schon scheut, wird nie Hindernisläufer. So, und auch Mut zu haben, auch beim turnerischen Elementen über Kasten springen, mit einer Hechtrolle über einen Kasten und so weiter. Ich brauche Typen, die Mut haben, den Wasserkram nicht als Hindernis zu sehen, sondern als Laufstrecke. Ja. So, und das sind so Sachen, die eignet sich man mit der Zeit an. Ich habe da noch, wie gesagt, Analysen gemacht, wie schnell gehen denn die Leute über den Wassergraben mit Balkenberührung und wie schnell gehen sie über den Wassergraben ohne Balkenberührung. Am Anfang haben die mit Balkenberührung noch gewonnen. Jetzt hat man das so verfeinert, dass einige afrikanische Athleten in der Lage sind, den Wassergraben ohne Balkenberührung mit Unterschied von 0,2 bis 0,3 Zehntel. Also deutlich besser.
Wahnsinn.
Kannst du aber jetzt nicht mehr mit älteren Athleten, das geht nicht mehr. Das ist eine Aufgabe, gerade im Schüler-Jugend-Bereich über einen Kasten in den Sand zu springen ohne Berührung und alles solche Sachen. Hier muss was passieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, wir brauchen halt an erster Stelle viele, viele Kollegen, die dazu in der Lage sind, das umzusetzen. Und ja, das ist halt die Aufgabe jetzt der Verantwortlichen für Aus- und Weiterbildung und Trainerfortbildung.
Wir haben, glaube ich, mal im Zusammenhang mit einem früheren Athleten von dir, mit Romeo Tesfaye, über den Einfluss von unterschiedlichen Athletinnen oder Athletentypen in deiner Gruppe gesprochen, was du halt auch von denen gezogen hast. Ja, weil Romeo ja auch, sagen wir mal, vielleicht nicht immer der Typ war, der einen Trainingsplan 1:1 abgearbeitet hat, sondern einfach auch, sagen wir mal, spontanere Elemente drin hatte. Was ziehst du aus den unterschiedlichen Menschen, die dir in deiner Trainerlaufbahn begegnet sind?
Ja gut, man muss natürlich einen Unterschied machen. Die afrikanische Mentalität ist eine Mentalität, die sehr schwer mit unseren Vorstellungen vom planmäßigen Training zu realisieren sind. Romeo war eigentlich oder war schon immer ein Riesentalent. Der es aber leider nicht verstanden hat, dieses auch in gewisse Bahnen zu bringen und damit außergewöhnliche Leistungen zu erzielen. Er war von der psychischen und mentalen Stärke nicht allzu stark aufgebaut, war auch schwer für ihn, weil er das entweder nicht verstehen wollte oder konnte. Also er lief halt Zeiten, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht, so gut war das. Und wenn ich dann gesagt habe, pass auf, ich denke da nur an Moskau zur WM, ich sage, pass auf, laufst du an dritter, vierter Stelle und du kannst nicht ganz hinten laufen mit 30 Meter Rückstand zur Spitze. Wenn es weggeht, schaffst du es nicht mehr. Er macht genau das. Er läuft da hinterher, spurtet dann vor, wird, glaube ich, Fünfter, was er war. So, und ich war stinkesauer. Ich sage, bist du denn nicht in der Lage, mal was umzusetzen? So, und dann ist er auch natürlich schwer trainierbar, kann ich heutzutage sagen. Also der kommt da halt zum Training oder kam zum Training und sagt, Coach, heute fühle ich mich nicht gut. Ich mache mal 2 Tage, bin ich mal weg, ich muss mal ein bisschen entspannen, aber nach 3 Tagen knallt's. Und dann kam der, zog die Spikes an und lief 3x565. So. Und dann war der wieder ein paar Tage weg. So, es war halt schwer, ihn. Der hat sehr gute Leistungen, hat aber bei fast allen deutschen Meisterschaften enttäuscht. Wenn ich sage, pass auf, du kannst nicht auf den Benitz warten, du kannst nicht auf den letzten 100 Meter warten. Der Benitz ist auf den letzten 60, 80 Meter von der Frequenz, wenn der dran ist, besser wie du. Was macht er? Er läuft genauso, dass Benitz dran ist. Ja, da, so, und da muss ich das andere Beispiel jetzt mal, wenn es euch jetzt vielleicht ein bisschen langweilt, aber wenn ich sehe, Olivia, ihre beste Leistung war nicht das Ergebnis oder die Olympianorm. Das ist schön. Aber für mich war die mentale Stärke in einem Kessel mit 40.000, wie viele Zuschauer an dem Tag da waren, von vornherein den Marschritt, ich laufe allein hinterher. Ja, ich sage, 90% der Athleten würde da sagen, okay, ich gehe raus, das hat keinen Zweck, das bringt nichts. So diese mentale Stärke, ich laufe trotzdem durch, ich gucke nach den Zeiten, das ist ja heutzutage kein Problem, und ich sehe, oh, angelaufen 3:05 oder knapp unter 3:06, eine 6:11, hier ist was möglich. Und dass ich dann noch eine holt, ist schön. Aber für mich war das Mädel mit 21 Jahren diese mentale Stärke an den Tag legen kann. Ich lasse mich nicht von dem Publikum aus der Hand bringen. Ich verzweifle, ich kriege nicht Angstzustände, wenn die rumbrüllen. Ich laufe dort 20, 30 Meter hinterher am Anfang. Das war für mich, sag mal, als Trainer, ich habe draußen gesessen, ich habe fast geheult. Weil das war für mich, sie ist in der Lage, was umzusetzen. Das hat sie ja dann auch ja, schon im Vorfeld, auch bei der, ähnlich war es in Espoo in Finnland, wenn ich das noch erzählen darf. Mhm. Ich sage, pass auf, die Kleine da aus Lettland ist sehr, sehr stark. Sie sagt, ja, wie kann ich da gewinnen? Ich sage, du läufst immer einen Meter hinter ihr, die muss immer deinen Atem hören. An jedem Hindernis bist du besser und sobald noch ein Hindernis, atmest du wieder aus, dass sie dich hört. Und die ist vorne, die ist fast verzweifelt. Du hast richtig gesehen, das Gesicht wurde immer mehr verbissener. Und dann drehst du auf. So, aber, und das kann ja auch Gesa, wenn ich da an Doha denke, wo, ich weiß nicht, ob es ARD oder ZDF war, ja, jetzt fällt sie ab, ja, jetzt ist es vorbei, das wird nichts mehr. Und dann kam
das
hier
kann,
die.
Das kann nur ich nicht gewesen sein.
Nein, ich weiß halt nicht mehr. Dann war diese junge Frau da, die war bei mir am Sitz da und ich sage, ne, bleib doch mal ruhig, die letzten 200 Meter. Sie ist technisch, und da kam das zum Tragen, was ich vorhin erzählt hatte. Gesa konnte an jedem Hindernis zwischen 0,2 Zehntel gut machen aufgrund ihrer Technik. Läuferisch war sie den Afrikanern deutlich unterlegen. So, aber ich sage, pass auf, dieser Vorteil wird sich erst auf den letzten ein, zwei Runden zeigen, dass du läuferisch noch dein Niveau kannst. Die anderen werden schwächer, weil sie sehr viel investieren müssen auf die schnellen Angangszeiten bei schlechter Technik. So, ja, und das Ergebnis am Ende hat sich gezeigt, wenn die, sag mal, 10 Meter den Sport eher anzieht, was ja auch möglich gewesen, hätte sie noch die Coburn geschlagen, wäre sie Zweite gewesen. Das war ja dann noch knapp. So, und das sind so, das ist für mich wichtig, Athleten, die in der Lage sind, in bestimmten Situationen nicht durchzudrehen, sondern in der Lage sind, zu versuchen, das Gespräch, was mit dem Trainer geführt worden ist, und die Taktik zu verfolgen. So, leider machen sie vielleicht unsere Fußballmannschaften zurzeit nicht so, dass wir das dann auch durchsetzen können vom Platz. So, aber das ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr,
ist eine Bewerbung für
sehr, sehr wichtig. Oder? Oh, nee. Es reicht als Berater. Nein, aber das sind deshalb, Philipp, du kennst mich ja von früher, also ich habe immer auf Persönlichkeit. Menschen, die eine große Persönlichkeit sind, sich entwickelt haben dazu, sind in der Lage, auch außergewöhnlich im Sport oder im Beruf oder wo auch immer zu leisten. So, und dann viele bleiben in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stehen, weil wir zum großen Teil unseren Athleten zu viel abnehmen. Mhm. Wir wollen das alles klären. Die sollen ihre Schuhe nicht mehr selber hintragen müssen. Die müssen das und den kriegen die Informationen. Und die sollen sagen, wie viel Temperatur sie heute früh hatten oder wie lange sie mit einem Freund unterwegs waren. Das sind alles Sachen, wenn ich an das Monitoring denke, ich bin ja ein Gegner dafür und das wissen sie alle. Ich sage, das bringt mir nichts. Ich als Trainer weiß, wie es meinem Athleten oder meiner Athletin geht. Und ich habe täglich Kontakt mit meinen Athleten, auch wenn ich mal nicht da bin auf dem Platz. Ich weiß ganz genau, da kriege ich früh einen Anruf, ey Wolfgang oder bei den Jüngeren, hey Coach, so und so sieht's aus, können wir da, dann setze ich mich hin und tue den Plan verändern. So, aber da brauche ich niemanden, der, sag mal, irgendwo ein Protokoll schreibt und nächste Woche mir sagt, ihr müsst jetzt mal aufpassen, es war ein bisschen viel.
So viel als, da ist ja auch schon alles in den Brunnen gefallen, ne, wenn du eine Woche wartest damit.
Ja. So, und für mich ist ein Trainer nicht bloß Methodiker, der sollte Pädagoge, Psychologe und vielleicht noch väterlicher Freund sein. Denke ich mal, wenn das zusammenkommen könnte.
Wäre dann, die ideale Konstellation.
Ja, genau so. Und da, denke ich mal, sind auch für deutsche Athleten Erfolge möglich.
Wolfgang, ich weiß, dass du gleich weg musst. Hier bei mir ist jetzt schon dreimal das Housekeeping drin gewesen, weil ich irgendwie das Zimmer wechseln soll, keine Ahnung. Aber final bitte noch eine kurze kurze Überlegung und einen Ausblick. Wir hatten ja Gesa hier, die uns ja nicht nur während ihrer gesamten Karriere, sondern jetzt auch mit ihrer Schwangerschaft und ihrer Mutterrolle absolut fasziniert. Das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Situation, wenn du mit einem kleinen Kind diese Reise, also der Vorbereitung, der wieder Wettkämpfe bestreiten, des Comebacks, ja, mit dem Ziel, olympisches Finale zu erreichen, absolvierst. Das wird bei uns ja jetzt relativ hoch gehängt. In vielen anderen Nationen ist das eher Normalität. Ja? Wie begleitest du das als Trainer?
Normalität. Wir wissen einmal die physiologische Wirkung einer Schwangerschaft, gerade im Ausdauerbereich. Ich kann es jetzt mal einfach ausdrücken. Es haben sich zwei Blutkreissysteme gebildet. Das Herz musste für zwei arbeiten. Das heißt also, es war viel mehr Sauerstoff, was im Körper rein musste und einmal zu dem ungeborenen Kind und dann für sich selbst. Und jetzt hat diese Sache natürlich auch eine langfristige Nachwirkung. Und deshalb, ich habe es ja mit Katrin, also mit meiner Frau, damals auch gezeigt, dass nach einer Schwangerschaft außergewöhnliche Ausdauerleistungen möglich sind. Ja, das andere ist sicherlich ein Thema, aber das ist ein Thema der Organisation, der Absprachen und natürlich der Motivation der gesamten Familie. Wenn da nicht der Partner und ich sag mal Großmutter, Großvater, wer auch alle da sind, nicht mit an diesem Ziel arbeiten, mit integriert werden, ist es nicht machbar. So, ich hatte halt das Glück, dass ich als Trainer immer die Zeit hatte, wenn Katrin trainiert hat, auf unser Kind, also auf Katharina aufzupassen. Die war aber überall mit dabei. Die war in Afrika, die war in Japan, die war in Mexiko. Wir hatten sie immer dabei. So ist jetzt natürlich, wenn der Partner berufstätig ist, nicht ganz so einfach. Also müssen Großeltern ran. Unter anderem, ich war auch in Livigno, habe dort einen Kinderwagen mehrere Tage am der Strandstraße, nicht Strandstraße, am Flüsschen hin und her geschoben. Es sind einfach Sachen, die müssen organisiert werden, sind aber machbar. Und wir haben ja jetzt gerade auch Athletinnen, auch aus dem afrikanischen Bereich, die haben schon zwei Kinder und so weiter.
Ja, das ist Weltspitze.
Ich bezeichne ja eine Schwangerschaft nicht als Krankheit, sondern als normaler Prozess. Und genauso ist eine Familiengründung, ja, wie gesagt, Persönlichkeit, ich bin in der Lage, das zu organisieren, ich bin in der Lage, das in den Griff zu kriegen. Es ist schwerer. Ist mehr Aufwand, gebe ich zu, aber es ist nicht unlösbar. Und hier zeigt sich dann natürlich wieder die Persönlichkeit. Bin ich in der Lage, das umzusetzen? Glaube ich dran? Gesa ist im Augenblick wahnsinnig motiviert. Also was sie schon mit an Trainingsleistung bringt, das ist außergewöhnlich gut. Und wir werden sehen. Sie muss es halt jetzt das Jahr über der Bühne bringen. So, und dann, sie will ja auch weitermachen. So, nach Olympia. Ich sage, ja, vielleicht kriegst du auch noch ein Kind und wir werden mal sehen. So, ich bin ja auch nicht mehr ganz der Jüngste. Also ich denke mal, mit Olympia wäre für mich ein sehr schöner Höhepunkt. So, Katrin sagt zwar, dann du hörst du persönlich auf, du hast ja schon junge Leute.
Ja, so 10, 20 Jahre gehen schon noch, Wolfgang.
Nee. Also 28 ist mein geheimes Ziel. Also wenn ich da dabei sein könnte nochmal, dann sollen dann junge Leute ran.
Ja, super.
Also wie gesagt, ich finde es toll, wie sie das macht, wie sie das auch den normalen Menschen versucht hat beizubringen. Natürlich hat sie da nicht bloß Fürsprecher, auch Gegner, die das eben dann nie anders sehen und so weiter. Aber wie gesagt, ich glaube, sie hat das ganz gut im Griff und auch diese zusätzliche Belastung wird sie auch in der sportlichen Seite dazu beitragen, dass sie noch stärker zurückkommt, als sie weiß, was immer. Ja, wenn sie das als Persönlichkeit schafft, das Physiologische sehe ich nicht als Problem.
Ja, da sind wir sehr gespannt. Wir werden das natürlich logischerweise immer weiter verfolgen, weil es, du hast gesagt, eine außergewöhnliche Persönlichkeit ist und nicht nur eine sehr, sehr gute Läuferin. Aber das wird auch spannend, wenn deine drei Hindernisläuferinnen dann ja gemeinsam dran ziehen. Ja, ob die dann auch nach dem Finale in Paris gemeinsam auf dem Boden liegen und sich trotzdem versuchen, die Hand zu reichen, obwohl sie völlig fertig waren, so wie das ja in Budapest
der Fall war. Ich hoffe, wenn du das kommentierst, dass alle drei im Finale stehen. Und ich würde jetzt nicht sagen, du musst vor der sein und so weiter. Das Herz schlägt für alle drei und es wird sich zeigen, wer an dem Tag die beste mentale und körperliche Verfassung hat. Aber mein Ziel ist natürlich, wenn ich gesund bin, dort alle drei in den Start zu bringen.
Ja, das ist ja klar. Ne?
Aber vielleicht auch in slowenischen Trainingsanzug.
Naja, wer hellblau tragen kann, ne, der soll das machen.
Ja. Das war ja klar. Du, ich wäre auch gerne im deutschen Nationalanzug durch die Gegend gelaufen, aber es war halt leider nicht möglich.
Ja, ja.
Aber
alles klar, Wolfgang.
Neues Spiel.
Du hast gesagt, du musst jetzt gleich weg. Wir wollen dir nicht noch mehr Zeit stehlen. Ja, herzlichen Dank für deine ausführlichen Ausführungen, ja, weil das sehr, sehr spannend ist, mit einem außergewöhnlich erfolgreichen und langjährigen Trainer die Sachen mal zu besprechen und klar zu besprechen. Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank.
Ich bedanke mich für die Möglichkeit, die ich hatte, und wünsche euch einen wunderschönen Mittwochabend. Du musst ja schon wieder arbeiten. Wann ist der Start morgen? Nee, sag's nochmal. Wann starten die?
Nee, die starten erst am Sonntag. So Triathleten brauchen ein bisschen mehr Anlauf. So Triathleten brauchen ein bisschen mehr Anlauf. Ne?
Du fährst noch zwei Tage Rad bis dahin.
Ne? Das könnte sein.
Was trainierst du denn?
Ich gucke mir auf jeden Fall die Strecke noch an. Ja, also ich werde da schon
mit dem Rad.
Mit dem Rad, ja, ja. Also nicht komplett, aber wesentliche. Na, laufen, das ist hier die Promenade auf und ab. Das.
Der hätte der Philipp mitgenommen, der wäre es abgelaufen.
Solange ich nicht auf dem Fahrrad muss.
Der hatte aber nach Rot so Schmerzen, das weiß ich nicht, ob er das nochmal will.
Ja, das muss man jetzt Wolfgang vielleicht noch kurz erzählen. Also in Rot bin ich tatsächlich mal unvorbereitet Marathon gelaufen. Ich kenne das ja, dass Marathon auch hinten raus ein bisschen anstrengend sein kann, wenn man trainiert. Dann habe ich jetzt ja ein paar Monate schon ins Land ziehen lassen, sozusagen als, wie sagt man denn da, ich weiß gar nicht, Sportrentner oder wie auch immer. Und dann habe ich aber für so eine Charity-Aktion gesagt, ich renne in der Staffel bei einem Triathlon mit und lauf mal den Marathon bei 30 Grad. Und da habe ich festgestellt, wenn man gar nichts trainiert vorher, ist das auch nicht so entspannt auf jeden Fall.
Ich werde jetzt bei den Wettkämpfen M40 immer gucken, ob den Flieger am Start ist.
Da besteht, glaube ich, keine Gefahr, dass ich mich da verleiten lasse.
Alles klar, also nochmal recht vielen Dank und bis demnächst mal wieder.
Ja, Wolfgang, okay. Danke dir. Ja. Gell? Ja.
Da, ciao, ciao. Tschüss.
Ciao. Ciao. Und euch, ihr Lieben, auch Wochenende, ne, Triathlon schauen und geht rauslaufen, auch wenn es ein bisschen wärmer wird.